Die Ansagen kommen ungefähr gleichzeitig mit den Dominosteinen und Weihnachtsmännern in den Supermarkt. Das ist Inventar, ja.
Es gibt Filme, finde ich, die sind wie Glühwein. Die gönnt man sich, ja, und dann machen die ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Und irgendwann, so nach dem 26. Dezember, hat man aber auch die Nase gestrichen voll. Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen, gemütlichen, besinnlichen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Hast du deinen leckeren, weihnachtlich gemütlichen Kakao oder einen Glühwein dabei?
Ja, Glühwein, das ist das Stichwort. Ja. Es gibt Filme, finde ich, die sind wie Glühwein. Die gönnt
Moment,
man sich.
Moment, schmecken nicht, sind zu heiß?
Die gönnt man sich, ja, und dann machen die ein schönes, warmes Gefühl im Bauch. Und irgendwann, so nach dem 26. Dezember, hat man aber auch die Nase gestrichen voll.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, die sind dann so wie bestimmte Serien heutzutage. Eigentlich hast du keinen Bock drauf, aber das machen gerade alle so. Also haust es dir rein, bis du schwummerig davon bist. Ja.
Und wir haben heute einen Film, einen sogenannten Weihnachtsfilm. Wir hatten ja schon viele sogenannte Weihnachtsfilme im Programm.
Ja.
Und auch auf die Gefahr hin, dass wir uns schwer unbeliebt machen. Ich finde, der Film, den wir heute besprechen, ist so ein bisschen wie Glühwein.
Ja, das, ja. Also gerade um diese Zeit kann man den auch gucken, bis einem schwummerig ist.
Und ich habe versucht herauszufinden, woran es liegt. Ich weiß keinen anderen Film, wo schon gefühlt im Oktober auf Facebook die Bilder, die Screenshots kursieren, in welchem dritten Programm im Dezember, zu welcher Uhrzeit dieser Film läuft.
Ja, die Ansagen kommen ungefähr gleichzeitig mit den Dominosteinen und Weihnachtsmännern in den Supermärkten.
Also dieser Film gehört eben für viele Menschen zum vorweihnachtlichen Pflichtprogramm.
Das ist Inventar, ja.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
So, jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus.
Ja, ich habe immer gesagt, das ist auch eigentlich ein typisches Guilty Pleasure oder es ist ein bisschen wie die Bild-Zeitung, der wohl meistgesehene Weihnachtsfilm, aber keiner will es gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen daran liegt.
Das kannst du nicht sagen. Ich kenne viele Leute, die dazu stehen, ja, die den Film auch mehrfach im Jahr schauen.
Ja, ich habe manchmal schon eher den Eindruck, dass viele Leute meinen, das ist so wie Last Christmas. Das wäre komisch, wenn es nicht da wäre, aber eigentlich kann man es auch echt überhaben. Bei mir weiß ich gucke den eigentlich ganz gerne, aber ich gucke ihn halt einmal im Jahr.
Ja, es ist so, das ist dann ganz nett und dann irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, so jetzt ist aber auch gut, dass es vorbei ist.
Ja.
Und dann kann man sich, so ein bisschen wie Karneval auch, ne? Man findet das ganz toll und dann an Aschermittwoch sagt man, es ist aber auch gut, dass es jetzt vorbei ist.
Ja, aber da musst du schon Gas geben.
Ja.
Ja, unser lieber Freund Martin, das muss ich nochmal sagen, der hat ihn noch nicht gesehen, findet ihn aber auch nicht gut. So viel zum Thema Offenheit für besondere Einflüsse, auch mal für Klassiker. Warum ist es ein Klassiker?
Genau, warum ist es ein Klassiker? Es liegt nicht am Alter. Der Film ist von 1973. Ja. Es gibt jüngere und ältere Weihnachtsfilme, die ebenfalls Klassikerstatus haben.
Ja.
Das liegt jetzt nicht daran, dass der irgendwie ein gewisses Alter jetzt hätte und deshalb ein Klassiker ist.
Ja.
Was ich sagen muss, ist das, was viele Leute lieben und was natürlich hängen bleibt, ist die Musik.
Wir haben eben schon im Vorgespräch ein paar der Motive uns zusammengesungen.
Wir ersparen das unseren Hörerinnen und Hörern.
Schade ein bisschen. Ja. Und ich meinte auch, dass der insofern ein Weihnachtsfilm ist, anders als was wir vorletztes Jahr gemacht haben, der Grinch, der ja wirklich ein Weihnachtsfilm ist. Aber auch anders als, haben wir auch schon gemacht, Stirb langsam, der zum Weihnachtsfilm avancierte, aber thematisch eigentlich nicht viel damit zu tun hat.
Immerhin spielt er an Heiligabend.
Immerhin, der erste und zweite tun das, ja. Mhm. Aber Drei Haselnüsse für Aschenbrödel spielt ja gerade mal im Winter.
Ja, in einem wunderschönen Winterwunderland.
Ja. Ein Teil meiner Familie kommt übrigens aus der Ecke, Moritzburg. Ja.
Ja.
Die man im Hintergrund oft sieht, in wunderschöner winterlicher Kulisse.
Ja.
Obgleich wohl zu Drehzeiten es eigentlich kein besonders kalter Winter war und auch beim Schnee mussten sie wohl stark nachhelfen.
Da wissen sie mehr als ich.
Ja, was bemerkenswert ist, weil ja in einigen Szenen das Aschenbrödel durch knietiefen Schnee warten muss. Ja, mehrfach sogar. Ja, aber warum muss es das denn? Das Aschenbrödel, soweit so bekannt, ist vergleichbar wie unser Aschenputtel.
Mhm.
Man sollte vielleicht sagen, das ist die tschechische Version des uns bekannten Märchens mit einigen Motiven, die wir von den Brüder Grimm so nicht kennen. Du sagtest auch, es gibt unzählige Versionen dieses Märchens, zum Teil bis auf die Antike zurückgehend oder bis in den Osten zurückgehend. Was ist hier anders? Die namensgebenden drei Haselnüsse. Und die sind meines Erachtens auch ein Motiv, über das wir unbedingt reden müssen.
Ja, dann erzähl mal.
Erzähl mal, ja. Wie kommt das, vielleicht jetzt, wer das noch nicht gesehen hat und so viel Spoiler muss sein, die drei Haselnüsse bringen dem Aschenbrödel immer etwas. Verschiedene Kostüme zum Beispiel.
Ja, drei Kostüme.
Drei Kostüme, ja. Einmal auch das Jagdkostüm, womit sie den Prinzen und seine Mischpoke an der Nase herumführt. Aber eben auch das Ballkleid für den Schluss. Und noch, was noch?
Das dritte ist das Hochzeitskleid.
Das dritte ist das Hochzeitskleid, genau, zum Schluss, ja, das Hochzeitskleid. So, das heißt, wie kommt das Aschenbrödel an diese Haselnüsse? Ein Knecht, der übrigens später auch verantwortlich zeigt, das Aschenbrödel dem Prinzen vorzuführen, der ja bekanntlich die Schuhprobe macht, der bekommt auch durch Zufall vom Prinzen diese drei Haselnüsse, die der Prinz vom Baum schießt, und bringt sie dem Aschenbrödel. Also, mehr Schicksal in einer Geschichte geht ja nicht.
Das ist der Erfüllungsgehilfe des Schicksals.
Ja. Der Erfüllungsgehilfe des Schicksals, die Haselnüsse sind das Schicksal.
Ja, also das, was im klassischen Märchen, was wir kennen, vielleicht von der guten Fee.
Ja.
Oder was in religiösen Geschichten oder Erzählmythen häufig so Engelsfiguren machen, ist hier der Knecht, der eben auch mit ein bisschen Hilfe zufällig zum Ausführungsgehilfen des Schicksals wird. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Punkt, warum der Film so zur Weihnachtszeit so beliebt ist.
Ja.
Denn das Grundmotiv vom Aschenputtel, Märchen Aschenputtel hier von dem Aschenbrödel, ist ja eine ins Unrecht gesetzte Person, die am Ende durch das Schicksal und durch glückliche Fügung zu ihrem Recht kommt, das ihr eigentlich zusteht. Und das ist ein Motiv, das finden wir in der griechischen Antike, das finden wir auch in chinesischen Erzählungstraditionen, das ist, ja, könnte man sagen, ein Archetyp anthropologischer Erzählungen. Ja. Also die ins Unrecht gesetzte Person, die hier am Ende zu ihrem Recht kommt und man hat am Ende das gute Gefühl, es ist jetzt alles richtig so, wie es ist. Und alle, die böse sind, die landen im Tümpel.
Genau.
Ja, fallen aus dem Schlitten, landen im Tümpel. Und die, die gemein waren und ja nicht nur zum Aschenbrödel, sondern die Stiefmutter und die Stiefschwester sind ja zu allem gemein. Das sind ja richtige Kotzbrocken. Denen passiert das, was ihnen zusteht. Und die, die nett sind und gut sind, kriegen ebenfalls das, was ihnen zusteht. Und das ist etwas, was wir auch aus anderen Weihnachtsfilmen kennen. Du hast es eben schon gesagt, aus Stirb langsam.
Ja.
Und ich glaube, das Aschenbrödel oder der Knecht vielleicht, der Knecht hat da eben durchaus auch Parallelen mit John McClane, der zur Weihnachtszeit das Unrecht, was ihm unfreiwillig passiert, ins Recht setzt. Da, also John McClane als Actionheld mit der Pistole, aber am Ende er friedlich Weihnachten mit seiner Familie feiern kann. Und das Aschenbrödel bekommt am Ende das, was ihm zusteht. Und das finde ich vor dem Hintergrund ja deshalb bemerkenswert, weil es sich ja hier in dieser tschechischen, ostdeutschen Koproduktion um einen Ostblockfilm handelt, aus sozialistischen Ländern. Mhm. Und man ja noch sagen könnte, das wäre eine sozialistische oder eine kommunistische Adaption eines klassischen Märchenstoffs.
Ja,
aber selbst das ist es nicht. Denn das Aschenbrödel, man denkt vordergründig, das ist wie der Tellerwäscher, der Millionär wird. Das ist das arme Kind, das in der Asche sitzt und die Erbsen und die Linsen sortieren muss. Das darf am Ende den Prinzen heiraten. Aber bei genauerem Hinsehen ist es ja gar nicht so. Sie bekommt ja nur das, was ihr eigentlich von Geburt an zusteht.
Ja.
Denn sie ist ja eigentlich die rechtmäßige Herrin dieses Gestüts.
Ja. Das macht es auch ein bisschen komisch, dass dieser Ostblock-Film ja eine von Geburt an, also dieses Geburtsrecht der Stände, im ersten Moment wäre mein Gedanke, das wäre den Ländern, in denen diese Filme entstanden sind, zuwider, das auch noch zu propagieren. Also der Landbesitzer, der kommt dann wieder zu seinem Recht. So, und die Gauner unterscheiden sich nicht besonders von denen, die als Geburtsrecht bezeichnen, sie hätten Anrecht auf so etwas. Oder auch alleine Monarchen, die da hochherrschaftlich feiern und dann auch noch ihre Linie fortsetzen. Es passt irgendwie im ersten Moment nicht so richtig zu unserer Vorstellung von sozialistischer Ideologie. Ich glaube aber, ein bisschen passt das doch. Zum einen muss man mal bemerken, dass in diesen Ländern zu jenen Zeiten Weihnachten durchaus auch gefeiert wurde und nicht mit weniger Tamtam und Symbolik und auch Konsum, wie das heute der Fall ist, natürlich mit weniger Mitteln. Das ist, glaube ich, klar. Aber der Sozialismus war auch eine Ideologie, die Anleihen hatte an eine Mythologie. Also ein Unterschied zwischen einer politischen Ideologie und, sagen wir mal, einer religiösen, kann auch der Einsatz von Mythologien, von Phänotypen und so weiter sein. Und der Sozialismus hat in seiner Symbolik auch versucht, sich so etwas aufzubauen. Einen Sehnsuchtsort zu haben, einerseits die große Utopie am Ende und gleichzeitig aber auch Orientierungsfiguren, was weiß ich, Helden der Arbeit, die so, ja, weiß nicht, lebende Heiligen-Äquivalente oder sowas sind. Dieser Film, der stellt ja eine Arme dar, die sich gegen die Unterdrücker, und dann passt das wieder, sowohl aus einer westlichen, vielleicht aus einer christlichen, aber auch aus einer Ost, also in diesem Fall Ostblock, Tschechien, DDR oder was, aus einer Ostperspektive passt es, dass die ins Unrecht gesetzte, die Arme, die Arbeiterin vielleicht, sich gegen die zu Unrecht selbst ermächtigten Herren durchsetzt. Also eigentlich ist das ja auch die Erfolgsgeschichte von Geknechteten und Erniedrigten. Denn das Geburtsrecht der Armen ist der Wohlstand qua Moral. Und da ist sie erhaben. Sie ist ja, das Aschenbrödel, ist ja nicht nur die Unterdrückte, wie sie das in den Märchen immer ist. In dieser Version ist sie sogar eine, die aktiv sich für die Umsetzung ihres besseren Lebens einsetzt. Sie führt den Prinz mehrfach an der Nase herum. Ach, sie ist nicht das arme, hilflose Mädchen, das dann vom Schicksal dahingeschwappert wird, obwohl das Schicksal ihr oder dem Knecht zumindest wortwörtlich in den Schoß fällt und ihr dann übergeben wird und auch dem Prinz dann vorgeführt wird. Aber sie entscheidet selber. Sie stellt dem Prinzen ein Rätsel am Ende, damit er rausfindet, wer sie ist. Sie ist eben nicht einfach die, die dann, ach naja, ich weiß nicht, habe ich das verdient, und dann flieht, weil sie so aufgeregt ist, sondern sie stellt Ansprüche, und die müssen erst erfüllt werden von einer vermeintlich höheren Instanz. Sie setzt sich also auf Augenhöhe damit. Und das ist aus verschiedener Weltanschauung eigentlich ein wünschenswertes Motiv.
Das ist sozusagen das letztlich Revolutionäre an dem Film, der aus diesem vom Schicksal gestoßenen und geschubsten Aschenbrödel eine emanzipierte, selbstbestimmte Frau macht, die selber bestimmt, wann sie den Prinzen bekommt.
Das heißt, sie muss aktiv sein, um in diesen Königsstand, der ihr, weil sie ja auch eine Identifikationsfigur ist, es ihr zusteht und uns allen sozusagen damit zusteht. Und die ganzen Knechte und die Bediensteten, die das ja dann auch feiern, die sehen also, dass das Recht sich durchsetzen kann, und damit ist das Aschenbrödel ein Hoffnungsmoment für alle, die in diesem Stand sind und unterdrückt von der ollen Stiefmutter und ihrer ollen Tochter und der.
Ja, ich sehe diesen Punkt, ich sehe diesen emanzipatorischen Punkt, bleibe aber bei meinem Standpunkt, dass es ja letztendlich das ist, was dem Aschenbrödel sowieso eigentlich zugestanden hat. Weil also, sie dieser aristokratischen, wie auch immer aristokratischen Familie entstammt.
Das stimmt schon, da habe ich auch, das fällt mir ein bisschen schwer einzuordnen.
Und da bleibt auch der Film eben der Vorlage, der klassischen Vorlage treu und kommt da auch nicht raus. Man sieht die Bemühungen, da dieses emanzipatorische Element einzubauen. Aber letztendlich verbleibt auch der Film in diesem hochherrschaftlichen, feudalen System, das eigentlich überwunden werden soll. Und das finde ich das Traurige, wenn ich den Film sehe, das Traurige daran, weil es selbst in einem Film aus sozialistischen Ländern nicht gelingt, das eigentlich Revolutionäre der Botschaft Weihnachtens, nämlich, dass sich Gott solidarisiert mit den Entrechteten und mit den Heimatlosen, mit den ins Unrecht gestellten Aschenbrödels dieser Welt, sich mit diesen gemein macht, dass das natürlich in einem sozialistischen Film nicht vorkommt, aber die Sprengkraft, die dahinter steckt, die Sprengkraft hinter dieser Botschaft, auch in diesem Film verhüllt bleibt oder auch gar nicht angesprochen bleibt und hier eben, wir sagten es anfangs, dann doch eine bürgerliche Idylle bedient, die auch in sozialistischen Ländern an Weihnachten gefeiert und zelebriert worden ist.
Vielleicht ist das eine Grundschwierigkeit, die man mit Märchen ohnehin haben kann. Die sind entstanden natürlich in einer Zeit, in der die Vorstellung, dass wir uns alle ermächtigen, sozusagen alle einen Königsstand qua Menschsein haben, die Würde des Menschen, würden wir vielleicht heute sagen, säkular, aber auch aus christlicher Perspektive, dass am Ende die Hohen erniedrigt und die Niedrigen erhöht werden, die Letzten werden die Ersten sein und dergleichen, dass das in den Zeiten, als die Märchenmotive entstanden sind, nicht die Lebens- und Kulturrealitäten waren. Und diese Märchen haben also Motive geprägt, die bis heute durchwirken. Und wir dann schon immer schauen müssen, was wollen die denn sagen? Geht das wirklich um die Verteidigung eines Schichtsystems oder könnte es möglich oder Ständesystems, könnte es möglicherweise sein, dass das Königreich vielmehr für so etwas wie die Würde des Menschen steht, um das irgendwie ins Heute zu retten? Ich will mal einen vorsichtigen Versuch wagen. Wenn also am Ende der Müllers Sohn das halbe Königreich erbt oder ein Aschenbrödel zur Prinzessin wird, oder Schneewittchen durch den Tod ins Leben und zur Königswürde kommt, sind das nicht dann vielleicht Motive, die das Menschsein an sich ansprechen und irgendwie das Schicksalhafte für die ganze Menschheit und dann eben für den einzelnen Hörer, Hörerin runterbrechen lässt? Dann geht das weniger darum, hier sind die Niedrigen, die bleiben in der Asche und da oben sind die, sondern das Aschenbrödel steht für uns alle. Alle geboren zu Priester, Königen und Propheten, könnten wir sagen. Und müssen uns manchmal in der Hoffnung auf eine Schicksalsbegebenheit, also die Hoffnung auf das Wirken Gottes, des Göttlichen, des Heiligen Geistes, nach oben kämpfen müssen, also zum Bewusstsein dieser Würde, die wir ohnehin schon haben.
So findet auch diese Weihnachtsfolge der Popcorn-Pilger ein versöhnliches Ende. Wie könnte es anders sein? Mit diesem Film, mit dem wir beide so unsere Schwierigkeiten haben.
Und ihn trotzdem gerne sehen.
Und ihn trotzdem ab und zu gerne sehen.
Einmal im Jahr.
Ich trinke auch ab und zu einmal im Jahr gerne einen Glühwein. Ja. Und wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest, das in diesem Jahr so ganz anders und in seltsamer Weise besonders ist wie sonst.
Was es sagen will, geht nicht verloren.
Bis zum nächsten Mal.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.